Ich freue mich, euch das Wort heute zu bringen. Und wie ihr euch denken könnt, ist das Thema Erntedankfest auch in der Predigt. Und wie ich es hier versucht habe darzustellen, der Dank soll im Zentrum stehen. Es ist toll, ein Fest zu feiern. Es ist toll, sich zu erfreuen an der Ernte. Zentral, glaube ich, ist, dass wir wirklich Gott die Ehre geben, Gott Dank sagen, weil er es ist, der das alles geschenkt hat. Und da soll im Zentrum stehen. Und ich habe die Predigt in drei Abschnitte unterteilt. Und zwar habe ich mir erst Gedanken gemacht, woher kommt... Ach so, ich muss ja noch schalten, ja. Genau, das Erste ist, ich habe mir überlegt, woher kommt eigentlich das Erntedankfest? Also die Herkunft in der Bibel oder aus der Bibel, dann was sagt Jesus dazu? Also das eine zu sehen, woher kommt es, aber was sagt Jesus, finde ich immer wieder spannend. Und dann, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, was heißt dies für uns persönlich? Mein Wunsch, mein Herz ist es, euch nicht einfach nur ein paar interessante Informationen weiterzugeben, sondern Jesus sagt, der ist ein weiser Bauherr, der nicht nur hört, sondern auch tut. Und darum soll es heute auch gehen.
Gott Vater hat im Alten Testament viele Feste bestimmt. Er hat gesagt, ihr sollt an dem und dem Tag dies und dies Fest feiern. Und von diesen Festen hat Gott gesagt, diese drei großen Feste sollt ihr in dem Jahr feiern. Und diese möchte ich gerne mit euch anschauen, weil die alle einen Bezug haben zum Erntedankfest. Das erste Fest ist Pessach oder Passa und Ostern. Wir nennen das Ostern, ihr Christen. Dann das zweite ist Shavuot. Nein, das war zu schnell irgendwie. Ich weiß nicht. Okay. Das zweite ist Shavuot. Wir nennen das auch Pfingsten, wir Christen. Und das dritte ist Sukkot oder das Laubhüttenfest. Und ich möchte einfach jetzt euch ein paar, euch diese Feste näher bringen. Und ich fand das echt spannend, die zu beleuchten. Und ich hoffe sehr, dass es auch für euch spannend ist, nicht nur, okay, mal cool zu hören oder zu sehen. Da ist so viel drin in diesen Festen. Also Gott hat unfassbar viele Details und Aspekte in diese Feste reingesteckt. Und ich werde nur ein paar nennen können, sonst würden wir morgen Abend noch da sein. Aber es ist echt spannend und ich glaube, Gott hat auch das ganz bewusst so gemacht. Hier nochmal wollte ich euch zeigen, wie das im Jahreskalender der Juden aufgeteilt ist. Und zwar, das Jahr beginnt auf dieser Darstellung hier, das ist Dezember, Januar. Und ihr seht, diese ersten beiden Feste, Pessach und eben Ostern und Pfingsten, sind hier im Frühling. Und dann kommt der Sommer und im Herbst sind dann auch hier einige Feste, die Gott festgelegt hat. Unter anderem ist hier Sukkot. Spannenderweise beginnt das morgen, also ab morgen, 7 Tage, wird in Israel das Laubhüttenfest gefeiert. Yom Kippur haben wir auch gehört in den letzten Tagen, also zumindest wer Tagesschau geguckt hat, hat da auch das mitgekriegt. Da gab es den Anschlag in Manchester und da wurde ganz klar gesagt, der höchste jüdische Feiertag, Yom Kippur, da gab es einen Anschlag. Also das ist auch interessant, einfach da ein bisschen da die Zusammenhänge zu sehen. Okay, einfach das, damit ihr es euch ein bisschen vorstellen könnt. Diese Feste haben eben ganz unterschiedliche Ebenen, ganz unterschiedliche Dimensionen. Und das ist spannend, sich da darüber Gedanken zu machen. Der erste Aspekt ist der Ernteaspekt. Pessach oder Ostern hat den Bezug zu uns, indem dass es am Anfang der Gerstenernte gefeiert wurde. Also Gott hat gesagt, bevor ihr anfangt, Gerste zu ernten, sollt ihr mir ein Fest feiern. Und die Juden erinnern sich daran, das machen sie ja bis heute noch, dass sie befreit wurden aus Ägypten. Wie ihr sicher wisst, sind die Juden aufgrund der Hungersnot, die sie hatten in ihrem Land, nach Ägypten gegangen und waren da 400 Jahre lang Sklaven vom Pharao. Und Gott hat dann Mose geschickt und das gab es einige Strafen, die Gott dem Pharao geschenkt hat, weil er das Volk befreien wollte aus Ägypten. Und an was man sich hier an Pessach vor allem erinnert, ist, dass die letzte Strafe war, dass Gott gesagt hat, ich werde in der kommenden Nacht alle Erstgeborenen umbringen. Ich schicke einen Engel, der durch die Straßen geht, in die Häuser geht letztlich dann, und die Ältesten umbringt. Aber die Juden wurden angewiesen, dass sie ein Lamm schlachten und das Blut dann an die Türpfosten streichen, damit der Engel des Todes sieht, hey, hier wohnen Juden, die werden beschützt durch dieses Blut. Und daran erinnern sich die Juden an Pessach. Und uns als Christen erinnert dies natürlich daran, dass Jesus an Ostern für uns als Opferlamm sich hingegeben hat, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist. Jesus ist der, der uns Errettung gebracht hat. Ägypten steht ja symbolisch in der Bibel für die Welt, für Gefangenschaft in der Welt. Und Jesus hat uns aus dieser Gefangenschaft befreit und uns Freiheit geschenkt. Also das ist Pessach oder Ostern. Dann kommt Shavuot. Gott hat gesagt, genau 50 Tage nach Ostern sollt ihr Pfingsten feiern. Und das war interessanterweise genau der Beginn der Weizenernte. Und interessant ist auch, ich finde es auch interessant, einfach diese Zusammenhänge zu sehen, weil ich hoffe, ihr lest auch in der Bibel und oft liest man einfach so und denkt sich, ja gut, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und wenn wir aber auch die Zusammenhänge besser verstehen, dann wird auch das Bibellesen spannender, finde ich. Also nach 50 Tagen, also 50 Tage nachdem die Juden aus Ägypten ausgezogen sind, kamen sie an den Berg Sinai und dort hat Gott ihnen die Tora gegeben. Das sind die Gesetze oder eigentlich die Gebote. Und interessant finde ich auch, wir haben oft so einen negativen Touch mit Gesetzen. Wir denken, Gott sagt, du darfst das nicht, du darfst das nicht und du sollst so sein und du sollst so sein. Aber letztlich sind das gute Wege, die Gott uns geschenkt hat. Gott hat uns einen Weg gezeigt, wie wir leben können und wie wir auch in Gemeinschaft gut leben können. Und einerseits hat er eben am Berg Sinai den Juden die Tora gegeben und an Pfingsten dann übertragen auf uns, hat er uns den Heiligen Geist geschenkt. Also hat er uns erfüllt mit dem Heiligen Geist und hat sein Gesetz in unsere Herzen reingeschrieben. Und für uns war das auch die Geburtsstunde der Kirche und eben Gott hat die Gebote in unsere Herzen geschrieben. Dann kommen wir bereits zum dritten Fest und das ist das Sukkot. Sukkot ist so ein bisschen für uns weniger greifbar, finde ich, weil eben Ostern kennen wir gut, Pfingsten kennen wir, aber Laubhüttenfest, das finde ich ein bisschen schwieriger zu greifen. Trotzdem ist da so viel Symbolik drin. Spannend finde ich auch zu sehen, dass auch der Aspekt in diesen Festen ist, dass die immer auf Jesus hinweisen. Also eben, wir haben gesehen, das Passahlamm, das ist Jesus. Jesus wurde das Opferlamm für uns. Pfingsten hat eben Gott hat den Juden die 10 Gebote, die Gebote gegeben und die ganze Tora und uns hat er den Heiligen Geist gegeben. Also diese beiden Feste wurden bereits erfüllt. Sukkot, das Laubhüttenfest, ist aber ein Fest, was noch erfüllt werden muss und wir werden da gleich auch noch dazu kommen. Also der Ernteaspekt ist, dass es am Ende der Erntezeit war, als dieses Fest gefeiert werden sollte. Und das, finde ich, ist das Passendste zu unserem Erntedankfest, das Sukkot, wo man am Ende eben jetzt in dieser Jahreszeit, im Oktober ungefähr, feiert. Und spannend finde ich auch, dass Gott sagt, hey, ich will, dass ihr euch einerseits erinnert an diese Wüstenwanderung, aber auch, dass ihr dieses Fest mit Freude, Dankbarkeit feiert, so wie es Anne auch so gut gesagt hat. Wir sollen uns freuen. Und ich finde es auch spannend, Gott hat Freude befohlen. Und ich finde, das tut uns, glaube ich, manchmal auch gut, weil oft denken wir, ach, ich habe kein, irgendwie, es geht mir nicht gut oder ich mag jetzt einfach nicht. Aber ich glaube, Gott ermutigt uns, dass es manchmal auch uns hilft, uns selber zu sagen, hey, ich entscheide mich jetzt, mich zu freuen. Ich entscheide mich jetzt, fröhlich zu sein. Und der Fokus ist ja ganz klar, dass Gott sagt, ich bin es, der euch all dieses Gute gibt, all dieses, die ganze Ernte, das ist mein Verdienst. Und darum ist es wichtig, dieses Fest zu feiern, dass wir echt uns auf Gott ausrichten und Gott dankbar sind für das, was er geschenkt hat. Er ist der Geber aller guten Gaben und alles, was wir haben, kommt von ihm. Das ist so wichtig, uns wirklich dessen bewusst zu sein. Und Vergänglichkeit ist auch ein Aspekt, der in diesem Fest vorkommt, weil die Juden, die leben in dieser Zeit, in diesen 7 Tagen, in einer Laubhütte in ihrem Garten, die sie aufgestellt haben. Und darum ist dieses Fest auch dazu da, uns zu zeigen, hey, wir leben nur für eine bestimmte Zeit hier auf dieser Welt. Unser Leben oder diese Zeit auf dieser Welt ist vergänglich, aber Gott ist es, der uns durchträgt, der uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und für uns Christen hat dieses Fest auch einen starken Charakter, dass Gott Gemeinschaft haben möchte mit uns. Ich komme dann gleich noch darauf. Es gibt Bibelverse, die ganz klar einen Bezug nehmen zu diesem Laubhüttenfest. Und genau. Wir lesen von diesem Fest, also Gott bestimmt es hier in 5. Mose 16, Vers 15. Da sagt Gott, 7 Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in deiner ganzen Ernte und in allen Werken deiner Hände. Darum sollst du fröhlich sein. Auch hier zeigt Gott uns so klar, du sollst fröhlich sein, weil ich es bin, der dich segnet in deiner Ernte und auch in allen Werken deiner Hände. Wir sehen hier landwirtschaftliche Produkte, aber ich glaube, die wenigsten von uns arbeiten als Landwirte. Die meisten von uns arbeiten in irgendeinem anderen Job. Aber hier sagt Gott, ich bin es, der die Werke eurer Hände segnet. Und unsere Ernte, also zum Beispiel meine Ernte, sieht eher so aus, dass ich dann am Ende des Monats ein Gehalt auf meinem Konto habe. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und trotzdem segnet der Herr das Werk auch meiner Hände. Und dieses Fest eben weist uns darauf hin, also gerade eben das Laubhüttenfest, dass es nicht unser Verdienst ist, dass wir so viel ernten, dass wir im Überfluss leben. Und dass es auch wichtig ist, dass wir uns immer wieder neu auch bewusst machen. Eben, wir haben nicht das Recht darauf. Ich glaube, ich genieße es, hier in Deutschland zu sein, aber Gott hätte auch machen können, dass ich irgendwo in Indien, oder im Nepal in einem Bergdorf aufwachse, wo so Traditionen sind, dass ich da nicht rauskomme. Dass es keine Frage ist, ob ich jetzt auch da eben zum Beispiel Bergbauer bin, weil meine Eltern waren Bergbauern, meine Kinder werden Bergbauern sein und wir werden in Armut die ganze Zeit leben. Das ist nicht das, was wir uns selber ausgedacht haben. Gott ist es, der uns echt hierher gebracht hat. Und ich wünsche mir einfach, dass wir echt so dankbar sind, dass wir heute auch in diesem Gottesdienst dazu kommen, wir am Schluss dann noch, dass wir echt auch unsere eigene Dankbarkeit Gott gegenüber ausdrücken, weil er es ist, der uns das geschenkt hat. Und was ich sehr spannend finde, ist, die meisten Feste, die wir jetzt gesehen haben, die werden nicht so direkt in der Bibel erwähnt, aber hier steht in Zacharia 14, Vers 16, es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von all den Heidenvölken, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Hier steht ganz klar geschrieben, alle Völker der Welt werden zum Laubhüttenfest nach Jerusalem gehen. Und hier ist auch dieser Grund wieder neu. Hier der Grund genannt, warum wir fröhlich sein sollen oder was genau das Zentrum dieses Festes sein soll, nämlich den Herrn der Heerscharen, den König anzubeten. Und interessant ist auch, dass hier eine Warnung auch dann gleich folgt im nächsten Vers. Und es wird geschehen, dasjenige von den Geschlechtern der Erde, das nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten, über dieses wird kein Regen fallen. Also Gott ist hier auch sehr klar und krass und sagt, hey, das ist meine Bestimmung und ich will, dass ihr euch dran haltet. Und jetzt denkst du vielleicht, warum erzählst du mir das alles? Das sind doch Feste, die haben nicht so viel mit uns zu tun. Ja, okay, wir feiern Ostern, wir feiern Pfingsten, aber irgendwie, was genau ist mein Bezug auch zu diesen jüdischen Festen? Und ich möchte vier Gründe nennen, warum ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns mit diesen drei großen Festen, eben Ostern, Pfingsten und Laubhüttenfest, befassen. Das erste ist, jedes Fest hat eine geistliche Bedeutung. An Ostern erinnern wir uns klar daran, Jesus ist es, der für uns zum Opferlamm geworden ist. Nur durch Jesus sind wir errettet. Und spannend ist auch, wenn die Juden mussten sich immer wieder daran erinnern, also Gott hat gesagt, erinnert euch daran, dass ich es war, der euch aus der Gefangenschaft heraus befreit hat. Und ich finde auch das wichtig für uns, dass wir uns immer wieder daran erinnern, woher wir gekommen sind. Also ich merke es persönlich, so schnell drehe ich mich um mich selbst und sehe nur, ja, was ist jetzt in der letzten Woche oder so geschehen? Oder ich danke Gott für Gesundheit oder für das Essen oder einfach für so ganz persönliche Dinge. Aber Gott ist es, der uns befreit hat. Er ist der, Gottes Sohn ist auf diese Welt gekommen, damit wir erlöst werden, damit wir frei leben dürfen. Und ich wünsche dir, dass du das auch selber sagen kannst. Jawohl, mein Leben hat früher ganz anders ausgesehen. Ich war gefangen in der Welt, ich war gefangen in Süchten und heute bin ich frei. Und wenn du das nicht sagen kannst, dann ermutige ich dich, dann komm nach dem Gottesdienst nach vorne, dann lass für dich beten, weil es gibt ein Leben in Freiheit. Wenn du in Süchten gebunden bist oder wenn du merkst, hey, da passieren in meinem Leben Dinge, die sind irgendwo nicht normal, ich brauche da Befreiung konkret, dann komm nach vorne und lass für dich beten oder frag Leute, die sich damit auskennen. Aber Jesus ist gekommen, damit wir in Freiheit leben dürfen. Und lass uns diese Freiheit auch ergreifen. Und da helfen uns diese Feste auch, uns wirklich daran zu erinnern, dass Jesus dieses Opferlamm wurde für uns. Oder Pfingsten erinnert uns an den Heiligen Geist. Ich bin so dankbar für den Heiligen Geist. Ich glaube, jeder erlebt ihn unterschiedlich. Aber ich merke zum Beispiel, das Thema Sprachengebet, das beschäftigt mich immer und immer wieder. Und ich bin so dankbar für das Sprachenreden, gerade auch in Vorbereitung für Predigten oder auch sonst, wenn ich merke, okay, irgendwo Dinge belasten oder beschäftigen mich. Wenn ich dann in Sprachen beten kann, dann entspannt sich auch mein Geist, es verändern sich Dinge und da bin ich so dankbar. Und ich ermutige dich einfach, lern in Sprachen zu beten, bet viel in Sprachen und dein Leben wird sich verändern. Das fand ich auch toll. Auf der Bundeskonferenz wurde ganz klar auch wurde so ein Vorschlag, sage ich mal, gegeben, wie man seine Zeit, die sogenannte stille Zeit, strukturieren kann. Und der hat ganz klar gesagt, nimm dir eine Stunde Zeit insgesamt für Gott und die ersten 20 Minuten bet einfach mal in Sprachen. Und dann 20 Minuten Fürbitte, was Gott dir aufs Herz legt. Und dann 20 Minuten Bibellese, 20 Minuten Fürbitte. Aber dieser Start in Sprachenreden, das ist echt so ein Segen. Und ich glaube, das erbaut uns selber. Und da ermutige ich dich einfach, leb das aus. Und wenn du es noch nicht hast, das Sprachengebet, auch da, lass für dich beten, streck dich danach aus und Gott wird dir das geben. Pfingsten ist ja mehr als nur Sprachenreden. Also ich will es jetzt auch nicht reduzieren darauf. Unter anderem, wenn dir Mut fehlt, Zeugnis zu geben, auch da hilft der Heilige Geist. Weil Jesus hat gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr den Geist empfangt und dann werdet ihr Zeugen sein. Also wir brauchen den Heiligen Geist auch, um Zeuge zu sein. Und eben das Laubhüttenfest hilft uns daran zu erinnern, dass wir nicht ewig hier sind auf dieser Welt und auch, dass wir Gottes Versorgung benötigen. Also die Feste sollen wir feiern, weil wir sehen, da ist eine geistliche Bedeutung drin. Und wir erinnern uns an Gottes Taten. Wie ich jetzt auch schon gesagt habe, jedes Fest hat, Gott ermutigt uns, jeweils an den Festen uns an Gottes Taten zu erinnern. Und auch das eben finde ich so wichtig, dass wir nicht nur persönlich und Gott danken für die persönliche persönliche Fürsorge, sondern dass wir echt auch sehen, was hat Gott getan, Großes getan. Ich merke so schnell, wenn es darum geht, okay, ich sage Gott danke, also ich sage, ja, danke Herr für meine Frau, danke für Versorgung, danke für Gesundheit. Aber wie oft danken wir für Erlösung, für Befreiung, für die großen Dinge, die Gott uns geschenkt hat. Und daher helfen uns diese Feste, wenn wir die feiern, dass wir uns an Gottes große Taten erinnern. Der dritte Punkt ist, warum wir uns mit diesen Festen befassen sollen, ist, dass wir auch die jüdische Kultur verstehen sollen. Ich finde, das war mir echt auch etwas, was mir sehr auf dem Herzen lag, jetzt auch für diese Predigt, dass wir uns auch als Gemeinde damit befassen oder uns bewusst sind, unser Glaube kommt aus dem Judentum. Jesus war Jude und ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster jetzt, aber ihr dürft alles prüfen, das sollte sowieso. Ich glaube, Jesus wird als Jude wiederkommen. Er kommt auf diese Welt und ich glaube, Jesus wird als Jude wiederkommen. Warum sage ich das? Weil er hat gesagt, ich komme erst dann wieder, wenn die Juden sagen, gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. Und ich glaube nicht, dass sie irgendwie einen Chinesen oder so als ihren Messias willkommen heißen werden. Wie auch dem sei, aber Jesus ist Jude. Jesus war Jude und Jesus ist Jude. Und das ist so wichtig in einer Zeit, wo man sich schon fast entschuldigen muss, wenn man sagt, ich stehe an der Seite von Israel, ich bin für die Juden, ich segne die Juden, weil es ist so viel Kritik, so viel Negatives, was heute auch geschieht in diesem ganzen Konflikt. Und ich meine, wenn man auch rein nur das Thema ein bisschen rational oder nüchtern betrachtet, sieht man, dass das so ganz anders umgegangen wird mit diesem Konflikt als mit anderen Konflikten. Und warum ist das so? Ich muss mich da selbst auch immer wieder dran erinnern, weil dieser Konflikt hauptsächlich ein geistlicher Konflikt ist. Den kann man nicht rational bewerten. Ich glaube, da ist so viel mehr drin, weil der Feind versucht, da Gottes Plan zu vereiteln oder zumindest rauszuzögern. Also wir müssen uns ein bisschen mit der jüdischen Kultur bekannt machen, glaube ich. Und es macht auch das Leben spannender, wenn wir echt verstehen, ja, was machen die Juden jetzt eben auch Yom Kippur oder jetzt kommende Woche Laubhüttenfest. Es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und auch ganz uns klar entscheiden, jawohl, ich stehe dazu. Darum nochmal herzliche Einladung für morgen Abend zum Gebetsabend. Lasst uns eine Gemeinde sein, die wirklich zu Israel steht, zu den Juden steht und sie segnet. Wir müssen nicht immer alles gutheißen, was sie machen, aber wir sind grundsätzlich für sie und wir müssen die Kultur auch verstehen. Wenn man auch da ein bisschen tiefer gräbt in der Bibel, dann sieht man, Herr Jesus hat anders getickt. Jesus hat anders gelebt, als wir das kennen. Und darum ist es wichtig, auch immer wieder den Kontext zu verstehen. Und der vierte Punkt, Gott hat nicht gesagt, das sind Feste für euch Juden. Ihr sollt es feiern. Er hat gesagt, das sind meine Feste. Und es ist so wichtig, glaube ich, dass wir diese Feste feiern. Und ich hoffe, es ist auch rübergekommen, es geht nicht darum, dass wir einfach feiern, weil wir einfach ein bisschen lustig sind, sondern es geht um den Inhalt. Es geht darum, dass Gott im Zentrum steht. Unser Dank an ihn soll im Zentrum stehen. Genau, jetzt komme ich dazu, ja, was hat denn Jesus zu seiner Zeit in Israel mit diesen Festen gemacht? Wir lesen nicht sehr viel von den Festen, aber was wir sehen ist, in Johannes 7, da steht ganz klar geschrieben, dass Jesus zum Laubhüttenfest gegangen ist. Und hier im Vers 38 steht dann, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeit noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Bis jetzt habe ich das immer so einfach gelesen und gedacht, okay, ich nehme es mal so zur Kenntnis, ich kenne die geschichtlichen Zusammenhänge nicht, aber spannend ist zu sehen, Jesus hat dies am, eben wie wir sehen im ersten, glaube ich, Vers gesagt, genau, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes gibt es eine Wasserzeremonie und da wird mit diesem Wasser ausgedrückt, wir brauchen Wasser für die Ernte. Ich meine, jeder Bauer, Martin kann das bestimmt bestätigen, ohne Wasser gibt es einfach keine Ernte. Ohne Wasser können wir pflanzen, was wir wollen, es wird nichts wachsen. Und daran haben sie am letzten Tag erinnert mit dieser Wasserzeremonie. Und genau da steht Jesus hin und sagt, hey, also ich glaube, in meinen Worten hat er gesagt, hey, ich bin die Erfüllung von diesem Zeichen. Wir lesen das ja auch in Hebräer, da steht, diese Feste sind nur ein Schatten für das, was kommen wird. Und Jesus steht dahin und sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Und wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Und ich gebe ihm nicht nur Wasser, was man immer wieder schöpfen muss, sondern ich werde ihm Wasser geben, was aus seinem Inneren quillt und es wird sogar aus ihm rausfließen. Also es wird nicht nur für dich genug sein oder für euch genug sein, sondern es wird dann auch anderen dienen können. Also ich finde diesen Zusammenhang einfach spannend. Er hat es nicht einfach irgendwann gesagt, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wir lesen auch im Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Das klingt am Anfang ein bisschen philosophisch, zumindest für mich so. Das Wort, also Jesus, wurde Mensch und lebte unter uns. Spannend ist, das Wort lebte heißt im Hebräischen oder kann man mit zeltete übersetzen. Dann heißt es, das Wort wurde Mensch und zeltete unter uns. Und die Juden wissen ganz genau bei diesem Vers, ach, Jesus spricht über das Laubhüttenfest. Jesus möchte mit uns Gemeinschaft haben. Das ist auch ein wichtiger Aspekt des Laubhüttenfests, Gemeinschaft zu haben. Da ist man ja in einem Raum drin und hat da viel Gemeinschaft. Und Jesus sagt, ich bin zu euch auf diese Welt gekommen, weil ich Gemeinschaft haben möchte mit uns. Also Jesus macht hier ganz klaren Zusammenhang zwischen der Gemeinschaft mit ihm und dem Laubhüttenfest. Was hat das mit uns zu tun? Jesus sagt, oder im 1. Thessalonicher lesen wir, freut euch alle Zeit. Auch hier ist nicht, ich mache euch einen Vorschlag, es wäre positiv, sondern ein Ausrufezeichen ist hier. Freut euch alle Zeit, Ausrufezeichen, wow. Ich glaube, manchmal müssen wir uns selber befehlen, ich freue mich jetzt, ich entscheide mich, mich zu freuen. Und dann sagt er, betet alle Zeit. Genau, betet ohne Unterlass. I don't know. Ich drücke hier. Kannst du zum nächsten machen, bitte? Ich weiß nicht, bei mir geht es noch nicht. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dieselbe Vers, den Anne schon erwähnt hat vorher in einer anderen Übersetzung. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch. Und ich glaube, jeder stimmt da überein. Dankbarkeit ist etwas, was uns selber auch gut tut. Aber wir lesen auch in Psalm 50, Vers 22, da steht, wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Und ich glaube, in anderen Worten heißt das, ich freue mich. Gott sagt, hey, wer mir dankt, der macht mir eine Freude. Und dann kommt eine Verheißung. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Also Dank, eine Dankbarkeit oder ein dankbares Herz hilft nicht nur uns, sondern es freut Gott. Wir machen Gott eine Freude Und es bahnt einen Weg. Gott sagt, hey, und dann werde ich dir Rettung bringen. Und dazu ermutige ich dich einfach, dass du dich entscheidest, dich zu freuen, dass du dich immer wieder entscheidest, auch auf dankbar zu sein für das, was Gott dir geschenkt hat. Und dass wir wirklich auch ganz klar nicht sagen, na, ich bin nur dankbar, einfach weil es nicht dem Leben gegenüber, sondern lass uns unsere Dankbarkeit Gott gegenüber ausdrücken. So, jetzt musst du dir lange zuhören. Und ich mag es, wenn wir Dinge umsetzen, wenn wir Dinge anwenden. Und darum würde ich mich sehr freuen, wenn wir jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben könnten und einfach wir wirklich auch gemeinsam vor Gott sind und Gott und laut beten, dass einige von euch auch laut beten und sagen, Gott, ich danke dir für was immer du dann dankbar bist für. Wärt ihr damit dabei? Ich würde mich echt freuen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gott gemeinsam Dank geben und dass wir es auch laut ausdrücken. Weil wir sehen hier, er sagt, wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Manchmal ist es auch ein Opfer, manchmal fühlt man sich nicht danach, aber Gott sagt, mich ehrt das, mich freut das von Herzen. Und wir wollen doch Menschen sein, die wirklich Gott eine Freude machen. Und dann sagt Gott, und ich werde euch einen Weg bahnen, ich mache den Weg frei, auf dem ihr Rettung findet. Also seid herzlich ermutigt, dass wir jetzt gemeinsam Gott danken für Dinge, die er in deinem Leben getan hat oder eben auch vielleicht allgemein, dass du sagst, Gott, ich danke dir für Errettung, ich danke dir für Befreiung. Gut, wir versuchen es.